Und auf einmal kommt sie zu mir und sagt, ich will dir ganz ehrlich sagen, ich will hier weit kommen. Ich bin ganz jung, ich muss Karriere machen, ich brauche Sendezeit.
Memo von Annika. Hallo, hallo. Ich weiß, Leute, diese Woche ist eigentlich eine Solo-Folge dran. Memo von Annika steht auf dem Plan, aber ich will gar nicht so lange drum rumreden. Ich habe einen so tollen Gast heute und deswegen gibt es jetzt von mir auch nur 3 Gossip-Trash-TV-Update-Pieces, nennen wir es mal so, komische Formulierung. Und zwar, ich knall sie jetzt einfach direkt alle 3 hintereinander raus. Pass auf, los geht's. Nasrin und Josh, die wir zuletzt bei Bad Boyfriends gesehen haben, erwarten Nachwuchs. Herzlichen Glückwunsch. Yannick Kontalis ärgert sich über die Netflix-Ausstrahlung von Kaulitz und Kaulitz, kündigt dann ein Statement in einem Podcast an, für läppsche 5 Euro, und löscht danach aber wieder die Links zu seiner Podcast-Folge mit der Enthüllung. Ja, ne? Gibt mir Serkan-Vibes. Und wir haben noch Gerüchte um ein neues Reality-Format, das in den Startlöchern stehen soll. Insider-Gerüchten zufolge soll es ähnlich sein wie Die Verräter, soll ähnlich aufgebaut sein, aber soll nur mit Reality-Stars besetzt werden. Ja, yay or nay? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. So, und wie angekündigt, das war's schon. Wir springen direkt rein. Du merkst schon, meine Energie ist auf einem richtig hohen Level. Ich habe richtig Bock. Ich freue mich auf meinen heutigen Podcast-Gast. Und es ist niemand Geringeres als Jens Hilbert. Let's go! Er ist ein waschechter Unternehmer und Selfmade-Millionär. Aber auch in der Reality-Welt ist er kein Unbekannter. 2017 ging er als Sieger aus dem Promi-Big Brother-Haus und gewann nicht nur das Preisgeld, sondern auch die Herzen der Reality-Fans. Von Shopping Queen bis Kampf der Reality-Stars, auch aus anderen Formaten, kennt und liebt ihn die Trash-TV-Community. Bei Villa der Versuchung stellt er sich jetzt nochmal ganz anderen Herausforderungen. Kann er so sparsam sein, wie das Format von ihm verlangt? Sparen oder nicht sparen, das ist hier die große Frage. Und deshalb freue ich mich sehr, ihn heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen und mit ihm dazu zu quatschen. Ein ganz herzliches Willkommen, lieber Jens.
Wo ist der Trommelwirbel? Wo ist der Applaus? Hallo, liebe Zuhörer und hallo, liebe Annika. Ich freue mich sehr, dass der sozusagen nicht-Reality-Bubble-Typ sogar eine Chance auf einen Podcast bekommt. Also ich bin sehr geehrt, dass ich mal ein bisschen mit dir plaudern darf. Danke.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur 90. Folge Afterwork Trash. Mir gegenüber sitzt Jens Hilbert und ich bin Annika. In diesem Podcast sprechen wir über den heißesten Tee der Woche aus der Trash-TV-Welt und diese Woche ganz besonders über die Villa der Versuchung. Ich wollte eigentlich jetzt direkt eine erste Frage stellen, aber du hast mich jetzt auf eine andere Frage gebracht. Du sagst, der Nicht-Reality-Typ. Für einen Nicht-Reality-Typ hast du aber schon einige Formate gemacht, würde ich sagen. Warum denkst du, du bist ein Nicht-Reality-Typ?
Also der Nicht-Reality-Typ, erstmal bin ich nicht streitsüchtig. Ich sage in jedem Casting, wenn die mich anrufen, ich bin viel zu langweilig und nicht entertaining. Ich bin eher der Ratgeber, der Coach, die starke Schulter, der die Leute retten will, der die Leute durch die Challenge zieht. Also wie im wahren Leben in meinem Unternehmen, mit meiner Belegschaft. Und sag auch, dass ich eher besonnen reagiere, mich nicht provozieren lasse. Und jedes Format, was es bisher versucht hat, hat es bisher nicht geschafft, mich, also KDRS hat es fast geschafft, mich zur Weißglut zu bringen im Sabotagespiel. Aber deshalb sage ich, um ehrlich zu sein, ich sage 80% der Anfragen ab. Ich mache maximal ein Format im Jahr und bin Unternehmer und Sportler. Und deshalb würde ich sagen, ich bin weder als Influencer, Creator im Gossip unterwegs jetzt so richtig. Ich weiß zwar, was abgeht, aber 80% der Leute kenne ich noch nicht mal, mit denen ich da im Cast war.
Mhm. Du hast jetzt 2 Stichworte gesagt. Einmal langweilig, da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir über die erste Folge sprechen. Bevor wir reingehen, würde mich aber interessieren, also du sagst 80% der Anfragen, sagst du ab, was sind das so Formate?
Naja, wenn man jetzt auch so Sachen nimmt wie Backpackers oder sowas in Indien oder dann auch, ich habe eigentlich schon immer selektiv, ich habe auch 3 Jahre Promi Big Brother abgesagt, bis ich da mitgemacht habe und der Rainer Laux, der Chef von Endemol, bei mir auf dem Schoß in meiner Systemzentrale meiner Firma sah und sagte, jetzt mach das doch endlich. Dann habe ich immer Muffensausen gehabt, ich bin bestimmt nicht gut genug. Und ja, die Executive von Dschungel hatte nach Big Brother, ich glaube, 2 oder 3 Jahre haben wir gesprochen. Wir haben auch letztes Jahr wieder gesessen und ich mache das schon sehr punktuell. Und deshalb würde ich sagen, ich bin vornehmlich Unternehmer. Ich bin auch mal auf dem einen oder anderen roten Teppich, aber eigentlich eher Sportler und Unternehmer. Und so gehe ich auch immer an die Formate ein bisschen ran. Das ist für mich wie ein gut bezahltes Management-Incentive. Manche wandern auf den Mount Everest und ich wandere halt durch die Saale bei KDRS oder die Villa der Versuchung mit Verona Poth. By the way, die hatte ich auch mal als Testimonial für meine Unternehmensgruppe verhandelt und wir waren schon nett im Hyatt Essen in Düsseldorf. Und dann begegnen wir uns mal wieder in so einem Format und dann wieder bei der Bambi-Verleihung. Also eigentlich ganz bunt, wie ich so mein Leben gestalte.
Na, so schließt sich der Kreis, ne? Mhm. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Ich würde gern von dir wissen, warum ist genau Villa der Versuchung denn da ein Format, was dich reizt? Weil wenn du sagst, du lehnst fast alles ab, ja, was hat dich denn davon überzeugt? Ja,
also ich habe aus meiner Sicht eine relativ ordentliche Gage für Villa der Versuchung bekommen. Ich habe aber gesagt, dass ich auch gratis mitmachen würde, weil ich unbedingt mitmachen will. Ich habe sozusagen gebettelt darum, weil ich habe letztes Jahr die erste Staffel so ein bisschen mitverfolgt. Erstens, AAA Verona als Moderation ist schon ein Upgrade für die Reality-Bubble. Und das Thema, für mich spiegelt das Thema Villa der Versuchung eigentlich unseren Erdball und unsere Welt gerade wieder. Der Querschnitt der Gesellschaft, profitgierig, jeder nimmt sich, was er braucht und am Ende hat die Erde Fieber. Und jeder schreit rum, ich will aber doch noch ein Stück davon haben. Und für mich war es immer so in meiner Karriere, Gürtel enger schnallen, Geld haben kommt von Geld halten, mal richtig ausgezehrt Gas geben, um was zu erreichen. Und am Ende bin ich aber immer so der Gebertyp anstatt der Nehmertyp und renne ich dem letzten Euro hinterher. Und genau das habe ich da in der ersten Staffel gesehen und sagte, boah, das ist genau mein Format. Und da ist das erste Format, wo ich in der ersten Sendung rausfliege. Also verrückt.
Ja, das ist tatsächlich verrückt.
Und ich war der Einzige, der bis dahin noch nichts ausgegeben hatte. Das war ja noch das Allerbeste.
Das passte gar nicht. Also ich kann schon mal da spoilern. Also so die Zuschauenden, und das ist auch so ein bisschen das, was ich jetzt so in Social Media heute schon wahrgenommen habe, ist, die Leute wollten dich eigentlich noch weitersehen und irgendwie keiner kann es richtig glauben, weil du warst nicht der Big Spender, du hast nichts ausgegeben, du warst sparsam. Aber bevor wir reinsteigen, eine Frage noch. Du hast gerade gesagt, die Gage war ganz nett. Das interessiert natürlich immer die Gossip-Fans, Trash-TV-Welt. Wie hoch war denn die Gage?
Also laut Vertrag darf ich darüber ja nicht sprechen. Es gibt aber also aus Unternehmer gibt es immer so eine 20-60-20-Regel, kann man sagen. 20% des Casts, also die ersten 2, 3 wichtigen Zugpferde, die viel Presse gerade haben, ein Skandal oder A-Promi sind, die liegen so im höheren Bereich, so bei 50 bis 100 in der Regel. Beim Dschungel auch mal 200-300, wie man gehört und gelesen hat. Dann gibt es so einen Bauch von Normalo-Stars, sage ich mal, die schon länger dabei sind. Die liegen so bei 30 bis 50 und dann gibt es so ein unteres Drittel, die so bis 15 gehen und dann gibt es aber auch welche, die gratis reingehen, die einfach ihren Influencer-Account und sowas weiterentwickeln wollen und wollen erstmal berühmt und Fame werden und sich aufbauen, wie jetzt, also da kann ich auch so ein paar Namen nennen, wie jetzt vom Sommerhaus der Normalos, hat sich ja auch so ein Mädel relativ schnell sehr polarisierend hochgearbeitet oder eine Elsa, die geht jetzt dann, wenn sie in die nächsten Formate geht, hat die natürlich einen höheren Marktwert oder einen höheren Streitwert, sage ich mal, und ist besser verhandelbar für polarisierende Szenen. Und bei mir war es so, bei Big Brother lag ich so immer so am Rand des oberen Drittels, immer so bei 70 bis 100. Und das ist ja heute in der Regel eigentlich nicht mehr der Fall, weil es mittlerweile so eine Kannibalisierung von Formaten gibt und der millionenschwere Reality-Bubble so groß geworden ist, dass da so viele Menschen rein wollen, allein bei The 50, Amazon oder sowas, habe ich auch direkt abgesagt, weil, also komm nicht, macht jetzt keinen Sinn für mich, da mich jetzt auch zum Clown zu machen, 3 Tage lang für 5.000 bis 10.000, weil dafür, muss ich sagen, lohnt sich's für mich nicht so sehr und ich bin in der Firma dann auch nicht präsent und da geht's ja auch um Geld und Profit und meine Mitarbeiter.
Ja, kann ich verstehen. Hast du denn die erste Folge schon gesehen? Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir nehmen Dienstag den 4.8. auf, ist die erste Folge gestern schon rausgekommen. Hast du sie dir angeguckt?
Also sagen wir es mal so, ich gucke meistens meine Sachen nicht an. Weiß aber so ungefähr, was los war, weil mein Partner Uli dann bei uns im Schlafzimmer sitzt und ganz aufgeregt ist, dass jemand im Fernsehen ist und viele Freunde und Bekannte dann zurückschreiben. Und ich habe eine ganz liebe Community, die mir auch gleich über Insta immer schreibt, aber ich selbst habe Law & Order geguckt.
Okay, also das heißt, du weißt natürlich, weil du dabei warst, was passiert ist, aber du hast den Schnitt zum Beispiel, kennst du gar nicht.
Ja, ich weiß, oft gucke ich sowas nicht so gerne an, weil ich ja der Einzige mit bin, der den Leuten das ins Gesicht sagt, was er auch im Interviewzimmer sagt. Mhm. Und ich gehe auch immer bei einer Nominierung tagsüber zu den Leuten und spreche die an, dass ich sie nominieren werde, was sonst keiner macht, wo alle in der Ecke rumlästern und Seilschaften und Allianzen bilden. Und ich mache ja zum Beispiel keine Allianz, was dieses Mal tatsächlich auch zu meinem Verhängnis wurde, weil mir eine Allianz angeboten wurde. Und ich gehe nicht in eine Allianz rein, sondern ich bin zu jedem authentisch gleich, weil das macht keinen Sinn, weil das fliegt dir sowieso dann 3 Tage später um die Ohren und so möchte ich nicht dastehen, unglaubwürdiger, der von die Fähnchen nach dem Wind stellt. Das mag ich nicht, das bin ich auch nicht in meiner Firma.
Okay, du sagst, eine Allianz wurde dir angeboten, von wem?
Also es ist so, es gab ja dort relativ schnell so ein bisschen in den ersten Tagen eine Allianz, wo ich sage, Petroni heißt der, ich glaube Toni.
Petroni, ja, der Tommy.
Ja, Tommy und Elsa und Chica. Und mit Chica war ich wirklich Best Buddy, weil da gab es auch mal so einen kleinen Ärger mit dem Legat gegen die Chica. Und dann habe ich mich in die Chica gestellt. Das wurde, glaube ich, nicht ausgestrahlt. Ja. Und wenn ich gesagt hätte, Leute, nehmt mich in eure Allianz auf, wäre ich erstmal die ersten 2, 3 Sendungen safe gewesen. Die Chica hat sich so ein bisschen an die Elsa drangehangen, was ich schade finde, weil ich glaube, dass die im Selbststanding viel mehr Personality hat, als sich an jemanden, der sehr, ich sag mal, negativ polarisiert dran zu hängen, weil ich finde, das ist ein super intelligentes Mädchen. Und den Tommy kannte ich gar nicht. Der war mir aber so ein bisschen präsent von meiner Freundin Tara und Dennis aus Sommerhaus der Stars und weiß, dass der sich mit der Paulina da so ein bisschen und Germany Shore hat ja auch einen gewissen Anstrich von, ich sag mal, sehr hintenrum. Und da war klar, wenn ich er hat mich als starken Konkurrenten angesehen. Die waren auch alle vorbereitet auf mich. Ich war überhaupt nicht vorbereitet auf das Cast. Ich bin da so reingegangen, ja, schauen wir mal. Das war auch ein Fehler. Und die anderen waren durch die Gossip und vorher, wer könnte drin sein und sowas, sehr gut vorbereitet und waren schon so, Alter, der zieht bei KDRS, hat er jeden durch die Challenges gezogen. Der kann rechnen wie übel. Der ist gebildet und der ist ein Psycho im Positiven. Der ist so ein Therapeut. Und den kannst du nicht in irgendwas Polarisierendes reinbringen. Pass auf. Also im Positiven.
Das heißt, wenn du jetzt nochmal reingehen würdest, würdest du dir vorher den Cast angucken und man kriegt ja, also ne, man weiß das ja, über Management kriegt man immer ein bisschen was mit, über Gossip kriegt man ein bisschen was mit, man weiß dann vielleicht nicht den kompletten Cast, aber man weiß so ein bisschen sowas. Bei Tommy zum Beispiel, wenn man Formate mit dem guckt, weiß man auch, dass er gerne sich als den Taktiker gibt und gerne auch so ein bisschen Feuer legt. Das hat er bei dir auch so ein bisschen versucht oder zumindest auch
ja,
da dann
hat auch versucht. Mich, ne? Der hat mich auch so einmal in den Arm genommen mit einer Weinflasche und sagt, trink doch jetzt mal auf Brüderschaft.
Das hat man nicht gesehen?
Weiß ich, aber genau an der Stelle weiß ich, warum dann hinten raus für den Zuschauer es auf einmal merkwürdig ist. Nur da habe ich gesagt, nee, weil es sind da hinten die 250.000 und wir können auch Brüderschaft ohne Alk, abgesehen davon, dass ich sowieso nicht rauche und keinen Alkohol trinke, auch im normalen Leben. Also das, so. Und dann war das schon, war der aber so angeduselt, dass der dann so ein bisschen, ich sag mal, verletzt war dadurch, ne? Weil der hat mir irgendwie eine Hand gereicht und das ist zum Beispiel schon dann schiefgegangen.
Und meinst du, das war dann auch so mit ein Grund, warum er dann hinterher auch ein bisschen gegen dich Stimmung gemacht hat und gesagt hat, ach komm, dann lass doch Jens wählen und dann letztendlich dich ja auch gewählt hat?
Also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt mal so durchgehe, hätte man ja theoretisch eher mal die wählen sollen, die, ich sag mal, also ich wurde ein Stück weit gewählt, weil ich viel mehr Konkurrent wäre als eine Tatjana Xell oder sowas in irgendeiner Challenge am Ende, muss man sagen. Da ging es noch nicht um, der hat 3.000 Euro für ein Bett ausgegeben, was ich ja nicht getan habe.
Ja.
Die waren vorbereitet. Bei KDRS letztes Jahr bin ich ja erst in der 9. Show rausgewählt worden. Und nicht, weil ich ein Arsch war, sondern du bist zu stark fürs Geld.
Im Finale. Und im Finale durften die jemanden raussuchen, der rausgeflogen war. Und dann stand auf allen drei Tafeln Jens. Das war schon verrückt. Laura Blond, Jonah und Tara wollten mit mir das Finale spielen, ja, obwohl sie mich 2 Tage vorher noch rausgeschmissen haben, also Tara nicht. Und dann habe ich das mit 12 Minuten Vorsprung wieder gewonnen. Und ich sag mal, das war, hätte ich mich auf den Cast vorbereitet und hätte den ganzen Tag, die Jenny kam 2-mal zu mir und sagte, geh jetzt bitte in irgendeine Allianz, solidarisiere ich mit jemandem, sonst bist du raus. Dann sage ich, Jenny, mache ich nicht. Und dann sagt sie, warum nicht? Dann sage ich, was denken denn meine Geschäftspartner und Mitarbeiter über mich, dass ich mehr oder weniger, um eine Sendung weiterzukommen, meine Mutter verkaufe?
Ja, das leider hofft das Trash-TV-Game. Ne?
Genau, wenn ich jetzt aber vorhätte, Karriere im Reality zu machen, müsste ich den ganzen Tag in Köln und mit den ganzen Georgina Flörs und wer nicht alles und Julia Siegels dieser Welt Kompromisse schließen, weil es da um Sendezeit geht und um Follower und Kooperationen, damit ich nächste Woche, wenn es geht, für Pennymarkt für 3 Mille irgendwie mit Kamera bekleidet einkaufen gehen kann und das auf Instagram poste. Und das ist natürlich nicht so meine Ausrichtung.
Ja, hat dich das denn getroffen, als sie dich als langweilig bezeichnet haben, emotionslos, der Ehrgeiz wird dir fehlen, du würdest nur rumsitzen, nicht aktiv sein? Hat das was mit dir gemacht oder lässt dich das dann kalt in der Situation?
Also da kann ich sagen, dass es nicht gestimmt hat. Mhm. Also wenn man jetzt Livestream gesehen hätte, ich weiß auch, dass ich liefere. Ich versuche jeden kennenzulernen, mich mit jedem auseinanderzusetzen. Ich habe auch Vollgas gegeben. Ich habe aber eher die Ratgeber- und Coaching-Gespräche geführt. Egal, wo ich mich hingesetzt habe, kam immer eine Menschentraube. Ich bin nie irgendwie Mitläufer gewesen. Die waren alle interessiert. Von daher ist das, wenn ich die Liste so durchgehe, wer da ruhig war, bei mir nicht der Fall gewesen. Also ich sag aber, ich hasse das auch, wenn man sagt, das stimmt aber gar nicht, die haben mich aus dem Kontext geschnitten und das alles, die Produktion war böse und sowas. Wenn die Wahrnehmung so war, ist in Ordnung, wobei ich aber auch zugeben muss, dass ich eher der Marathonläufer bin und nicht der Sprinter. Ich lasse immer erstmal die Lauten in den ersten 1-2 Tagen, auch damals bei Promi Big Brother Willi Herren, ihre Munition verballern. Und dann fange ich an, von hinten aufzurollen. Und den Staffellauf gewinne ich in der Regel. Und wenn das nicht Mensch ärger dich nicht gewesen wäre, mit so ein bisschen Glück in der Challenge, wäre ich wahrscheinlich auch gleich safe gewesen und mein Kopfgeld wäre höher gewesen und zack, wäre ich ganz anders ins Format gekommen. Und auf einmal, ich war abends, hat ja die ganze Truppe mich noch bejubelt mit dem 5.000-Euro-Spiel, was die Elsa sich rausgekauft hat, wo sie die ganze Gruppe gesagt hat, Jens, geh du, weil du hast bisher nur Kartoffeln gegessen und nichts rausgenommen, du bist am wertvollsten im Moment hier. Wenn das dann nicht ausgestrahlt wird, ist das eine Sache. Und am nächsten Tag, als sie dann die 3.000 Euro fürs Schwimmbad ausgegeben hatten, das hätte ich auch nie gemacht, hätte mich eher 3-mal am Tag mit dem Gartenschlauch abgespritzt, bin ich auch mal mit Arschbombe ins Schwimmbad geflogen und Jenny und alle sind mit mir schwimmen gegangen und haben mir ihre Sexgeschichten erzählt. Ist nicht ausgestrahlt worden, aber von daher kann ich nicht sagen, dass ich den ganzen Tag irgendwie rumsaß, weil das bin ich überhaupt nicht, weil ich weiß, Gage, millionenschweres TV-Format, liefern und Gas geben, schlafen kannst du zu Hause.
Ja. Ja, ja, also tatsächlich im Schnitt, falls du die Folge noch anguckst, sieht man leider zu wenig von dir. Das stimmt schon. Bei der Nominierung hatte man so ein bisschen den Eindruck, dass du ja entweder schon resigniert und damit abgeschlossen hast oder dass dich das eben getroffen hat, gerade vielleicht auch bei so einer Nominierung von Chica zum Beispiel, weil man hatte in dem Spiel, was ihr beide ja zusammengespielt habt, schon auch den Eindruck, dass ihr euch gut versteht. Du hast es gerade auch gesagt. War das denn, warst du da enttäuscht von ihr?
Sehr, ich war sehr verletzt. Ich war mit ihr ganz eng. Ich habe ihr beigestanden bei, die ersten 2 Tage bis 2 Stunden vor der Nominierung war ich überhaupt nicht auf irgendeinem Schirm. Da war sozusagen, ich sage jetzt mal ganz frech, unser Fledermäuschen, also ich liebe sie ja, ja, Jana, die war ganz oben auf der Liste und dann hat die sich aber mit den 8.000 auf einmal gesaved und auf einmal ging das so, was machen wir denn jetzt? Weil ganz klar waren 2 andere Namen den ganzen Tag in der Runde, wenn man so im Gossip gehört hat. Und ich war ganz weit weg davon, eher Best Buddy. Ich habe 2 Stunden vor der Nominierung noch die Elsa massiert. Und die war super happy und dankbar. Und Chica die ganze Zeit, Jens, als Nächste bin ich dran. Und im Spiel waren wir Best Buddies. Und gegen den Legat
da nicht, dass ich jetzt eine Nötigungsanzeige bekomme, aber ich habe schon das Gefühl, dass der so ein bisschen bei Lesben und Schwulen und sowas, weiß ich nicht, so ganz mit konform geht, aber das will ich jetzt nicht an die große Glocke hängen. Aber der Punkt ist, ich war da mit Chica echt Best Bro und auf einmal kommt sie zu mir und sagt, ich will dir ganz ehrlich sagen, ich will hier weit kommen, ich bin ganz jung, ich muss Karriere machen, ich brauche Sendezeit, ich habe mich jetzt der Allianz angeschlossen, Elsa und Tommy. So, und dann kam Jenny und sagte, red doch mit denen und so weiter, mach das doch auch. Und da habe ich gesagt, nee, und damit war das eigentlich so ein geschlossenes Ding und deshalb habe ich eigentlich bei der Nominierung mehr oder weniger da gesessen als erwachsener Mann und musste mit den Tränen kämpfen und habe versucht, ein souveränes Gesicht aufzulegen, weil ich tief verletzt war.
Hm. Ja, das kann man so ein bisschen sehen. Das heißt, Chica hat zu dir gesagt, ich will Karriere machen, ich will weit kommen.
Ja, und dann auch so, das sind dann so, das ist so ein bisschen, wie wenn man eine Beziehung hat und sich trennt und auf einmal findet die Beziehung nur noch Gründe, warum sie sich trennt und nicht mehr, warum mal alles toll war. Mhm. So habe ich das da auch ein bisschen empfunden, dass auf einmal, vor 2 Stunden war ich noch für viele Best Buddy Ratgeber und auf einmal ist der Wind so ein bisschen getreten, auf einmal, ach, der saß doch auch heute da, ach, der war doch, der hatte doch ein bisschen Kopfschmerzen, ach, so. Und ich denke so, hä? Was ist denn jetzt los? Weil ich nichts ausgegeben habe, kein Schluck Cola Zero, keine Klamotte, der sozusagen vermeintliche Luxustyp rennt hier den ganzen Tag mit den gleichen Klamotten rum und nimmt sich weder einen Schuh noch eine Socke noch eine Unterhose. Und das war schon enttäuschend für mich, muss ich schon sagen.
Ja, vor allem, ich glaube, du warst ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Einzige, der bei dieser Shopping-Aktion nicht zugegriffen hat. Und in deinen Klamotten, so wie du warst, geblieben bist?
Ja, noch nicht mal. Also ich bin ja nicht Raucher, kein Alkohol. Ich habe nur trockene Kartoffeln und Kronewasser getrunken und also nichts.
Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Jenny kam zu dir. Sie hatte es in der Folge, das wurde gezeigt, auch irgendwie gesagt, ihr kennt euch ja auch so lange. Ich glaube, in der Nominierungszeremonie war das. Wie war das mit den anderen aus dem Cast? Du hast gesagt, du wusstest jetzt vorher nicht, wer dabei war, aber wen kanntest du vorher schon?
Also, lass mal überlegen. Der Poschmann, der hatte mal so ein bisschen meinen Job bei Let's Dance übernommen. Nämlich das erste Mal mit einem Mann zu tanzen. Mhm. Prince Charming hatte ich mal angeboten bekommen zu moderieren. Witzigerweise. Und dann hatte ich Let's Dance auch mal, als die gefragt haben, mal vorgeschlagen, dass ich mit einem Mann tanzen wollte. Aber ich habe auf Massimo bestanden, dass es so eine coole Michael Jackson-Maskulin-Nummer wird und nicht irgendeine Tunden-Nummer, sage ich mal. Damit das auch gut präsentiert ist. Das habe ich auch schon wieder political nicht richtig gesagt gerade, gell? Oh je, hoffentlich fliegt mir der Podcast nicht auf die Ohren, armer Jensi.
Nein.
Ich überlege gerade, wenn ich die 15 Namen so durchgehe, der Legat, den kannte ich natürlich, aber nicht persönlich.
Was war dein Eindruck vor Ort? Weil er hat ja zwischendurch auch relativ am Anfang dann ja auch erklärt, warum er sparsam sein kann und hat so ein bisschen so einen auf... ist so auf die emotionale Schiene gegangen. Man kennt ihn aus anderen Formaten, aber natürlich auch anders. Was wurde dann
Eindruck
vor Ort? Er
hat so 1, 2, 3 cholerische Anfälle gehabt, mit auch so ein bisschen Tourette-Syndrom-Sprache. Mhm. Da war ich erstmal irritiert, weil ich den ja nur sozusagen im Kopf mal als Fußballer hatte. Aber dann, wenn du dann so über den Tag hörst, wer schon bei Promi-Büßen und sowas war, hast du natürlich eine Idee, warum die da waren. Die waren da ja nicht, weil sie nur, wie Jens Hilbert, sachlich konstruktiv Kritik geübt haben. So, und von daher, ich habe gemerkt, dass er irgendwie so ein bisschen 2 Gesichter hatte und deshalb, ich habe auch nicht den richtigen Zugang zu ihm dann gefunden, nachdem das mit der Chica dann vorgefallen war und er so ein bisschen dann sich dann auf die anderen Jungs konzentriert hat.
Mhm. Okay, das heißt, also den kanntest du vom Hören. Ja, Jenny kanntest du vorher schon.
Die kenne ich ja sehr gut. Mit der war ich ja schon öfters auch auf roten Teppichen und Abendessen und so und mit der ganzen Lebensgeschichte. Also wir sind sehr close. Ich überlege gerade, also an sich fand ich den Cast ja auch ziemlich cool, weil der mal anders war. Tatjana Xell kenne ich natürlich durch den ganzen Medienzirkus mit der Verhaftung und mit dem Tod des Ehemanns und so Sachen, die kommt aus Frankfurt, aber ich habe noch nie die persönlich getroffen gehabt vorher. Mhm. Ansonsten würde ich von dem Cast sagen, nö, niemand.
Und auch Jana Palaske kanntest du vorher nicht?
Ich wusste gar nicht, dass die bei Sommerhaus mitgemacht hat und sowas und habe die dort neu kennengelernt und fand die super speziell, aber auch super cool, weil ich war 3, 4 Mal bei der und habe sie gefragt, ob wir nicht mal unterhalten wollen, ob sie sich mal integrieren will und so weiter. Und dann hat sie mir mal so an die Schläfen ein bisschen von ihrem Ginseng-Zeug und sowas geschmiert. Als ich Kopfschmerzen habe, die war total nett. Also ich habe mich super mit der verstanden und fand auch ihre Art, wie sie mit Elsa umgegangen ist, cool. Weil ich das nicht gemacht hätte, aber ähnliche psychologische Hintergründe hätte und Antworten der Elsa hätte geben können. Aber ich hatte de facto mit Elsa gar nichts Strittiges. Ich habe sie ja massiert und wir haben uns super gut verstanden. Die hat mir eher über ihren tschetschenischen heißen Macker in Wien erzählt. So, ja. Oh. Das war eher witzig, ja. So.
Also, und wie hast du den Streit dann wahrgenommen? Weil das natürlich immer so für Zuschauende, ja, wir kriegen das dann so geschnitten, wie die Produktion es schneidet.
Nee, gar nicht. Also natürlich, wenn man jemanden wie mich jetzt etwas in die langweilige Richtung kriegen will, dadurch, dass ich nicht streite und polarisiere, kann man natürlich, jeder hat ja mal am Tag die Augen zu. Da sind andere eingeschlafen auf der Liege, ich aber nicht. Also so. Ich würde sagen, dass Diana schon mit Nichtstun polarisiert hat. Mhm. Und wenn sie was gefragt wurde oder gesagt wurde, war sie auch sehr abweisend. Also wenn sie mal so, komm doch mal mit und trink was mit uns oder setz dich mal zu uns. Nein, ich möchte jetzt für mich meditieren. Das war schon sehr, sehr Teflonpfanne, wie sie sich präsentiert hat. Ich habe schon einen guten Zugang zu ihr bekommen, aber ich habe auch gemerkt, dann geht sie mit ins Schwimmbad und steckt sich alle möglichen Sachen ins Ohr und macht ihre Yoga-Übungen. Und da denkst du halt auch, wow, für so ein Format. Sie hat so ihre Linie, aber die hat sie auch durchgezogen und das hat getriggert. Mhm. Und das hat richtig getriggert und dadurch hat sie so eine Elsa natürlich, wenn die Elsa keinen Streit gegen, wenn du nicht zu der dann auch, ich sag jetzt mal, du blöde Kuh, schreist, fühlt die sich unwohl. Und dann fängt die an, dann drehen die Reifen durch. Und deshalb hat die immer wieder hinten so 3 Meter weiter die Fledermaus und da und irgendwie so polarisiert, bis sie die so weit hatte, dass sie mal eine Konfrontation hatte.
Ja, und bei dem Spiel ist es dann ja, also zumindest das, was wir gesehen haben, richtig eskaliert.
Ja, ja.
Ist das dann, ist es unangenehm für euch, wenn ihr daneben steht oder denkt man sich einfach nur so, kommt?
Ja, man muss schon sagen, wenn man so ein Format macht, muss man davon ausgehen, dass es den ganzen Tag unangenehm ist. Also das ist, wenn da 10 Minuten Ruhe ist, das ist so ähnlich, wie wenn beim Friseur mal kurz der Föhn ausgeht und man mal ganz kurz durchatmet und dann gehen wieder an 3 Plätzen der Föhn an und dann geht wieder die Post ab und dann ins Interviewzimmer und bam und schon wieder Knall und dann bei dem Spiel und danach, wenn wir mit den Bussen heimgefahren wurden, passen 3 Redakteure auf, dass du dich nicht unterhältst, dann direkt ins Interview, Kamera, dann wieder Alkohol, schlaflos, 38 Grad, bam, 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 bam. Also da geht so viel die Post ab und die sind ja auch so gecastet, die Leute, dass die leicht entzündliche Ware sind. Von daher kann man, es ist den ganzen Tag 24 Stunden Dauerbeschallung, als ich Big Brother gemacht habe und Claudia Obert saß eine Woche lang neben mir, 24 Stunden, das ist schon echt Druckbetankung, wenn du die den ganzen Tag ohne Punkt und Komma am Quatschen hast, ne? So lustig wie die Frau ist, ne?
Ja, das glaube ich sofort. Wer war für dich am schwierigsten zu ertragen jetzt bei Villa der Versuchung?
Ich fange mal anders an. Am liebsten ist mir die Frenzy. Das ist mein neuer BFF. Bin auch nach Mallorca eingeladen. Die hat auch gestern angerufen schon.
Ach, nice.
Ja, ja, die hat gestern, bevor ihr im Auftritt angerufen, bevor sie in den Flieger eingestiegen, sagt, Jens, oh, ich vermisse dich so. Und die war auch die Erste, die raus ist. Als sie rauskam, direkt SMS, bist du erreichbar, können wir telefonieren. Total süß. Aber auch Jana hat mir direkt geschrieben, Jenny, also ich habe schon guten Kontakt auch zu ein paar Leuten. Mhm. Am unangenehmsten, gute Frage. Also unangenehm ist schwierig, weil das wird mir ja immer nachgesagt, du bist fake oder sowas, weil ich niemals sage, der ist ein Arsch oder sowas. Das ist nicht mein Style. Ich glaube, dass der Legat auch je nachdem seine Tagesform hat und wenn ich nochmal hier und da die Chance bekomme, könnte ich vielleicht sogar auch Best Buddy mit dem werden. Ich hätte jetzt am unangenehmsten im Moment niemanden, weil wenn ich jetzt auf Chica treffe, sagen wir, hey ho Digga, lass mal gut sein und weiter geht's und dann gehen wir wieder in die nächste Challenge. Da bin ich auch nicht so nachtragend und sowas, dass ich jetzt mit irgendeiner Ausstrahlung auf Instagram einmal kurz ein 360 Grad aushol und einmal um mich schlage, das bin ich nicht.
Also wir werden kein Statement, wie man es ja von manchen aus dem Trash-TV kennt.
Gib mir
von
doch dir mal ein Beispiel, was könnte ich denn jetzt nach der Ausstrahlung, wenn du ich wärst, für ein Statement geben?
Du könntest sagen, dass dich das sehr getroffen hat, dass die dich als langweilig bezeichnet haben und dir in den Rücken gefallen sind, obwohl sie eigentlich vorher noch mit dir auf Brüderschaft trinken wollten.
Also, dann danke für den Tipp. ich sehe das ja anders. Wenn man mich nicht rauswählt, weil ich kein Teamplayer war, eine linke Bazille war, Leute habe über die Klinge springen lassen oder sonst was, sind das doch eigentlich alles Komplimente.
Für die Trash-TV-Welt auf jeden Fall.
Weißt du, und aus dem Blickwinkel betrachte ich das, ich ziehe immer eher so, der Becher ist halb voll als halb leer und denke dann, wenn die nichts anderes zu sagen haben, ich wähle dich, weil du ein zu starker Partner bist, oder die Tatjana Xell, ich wähle dich, weil ich eigentlich den Legat wählen wollte, aber mit dem wurde ich in der Gruppe zugewiesen, weil Jens, ich mag dich doch so gerne aus Frankfurt und wollte auch mit dir zum Finale fahren, nimmst du mich mit? Was soll ich denn zu so einer Nominierung sagen?
Ja, wobei das oft ja so im Trash-TV, auch gerade so in den ersten Nominierungen so ist, dass das sind halt oft vorgeschobene Gründe, ne? Also Das ist ja, merkt man ja schon, das sieht man dann ja auch in den Interviews teilweise. Wie war denn das, als dann die Nominierung durch war? Es stand fest, du musst die Villa verlassen. Hast du mit den Leuten nochmal gesprochen?
Ja, wir sind als Gruppe nach hinten gegangen und wir haben uns alle umarmt, gedrückt und gemacht und getan. Wer nicht jetzt auf mich zugegangen war, war der Legat, der hatte mich wirklich auf dem Kicker. Der war so richtig so im Hass gegen mich und der wollte auch gar nicht mehr sich verabschieden. Und die anderen waren eher so, auch schade und wir hätten gerne noch weitergemacht und die Gespräche weiterentwickelt und die Jenny so, oh Mann, und die Frenzy und so, das war eher. Und die Tatjana kam gleich und hat sich nochmal entschuldigt bei mir, da war überhaupt kein Beef.
Okay.
Deshalb haben die das auch nicht ausgestrahlt.
Ja, deswegen genau.
Weil ich nicht zum Kühlschrank gerannt bin und sofort nochmal eine Flasche auf irgendeinem Kopf in zwei gehauen habe und jetzt irgendeinen Rechtsstreit habe, haben die einfach das nicht ausgestrahlt, weil das viel zu nett war.
Ja, das war wirklich zu nett, zumindest für Reality-TV.
Deshalb sage ich ja, ich habe eher so die starke Schulter und diese Gespräche und die haben... Deshalb war ich auch bei dem Cast, jetzt bei KDS gab es dafür ja keine Zeit, weil alle drei Tage zwei neue Leute gekommen sind. Und jetzt, wenn der Cast kleiner geworden wäre, hätte ich mal mit der Jenny vielleicht ein ganz tolles, was ist letztes Jahr ihr im Auto wieder passiert und mit ein bisschen ihren alten Dämonen, die sie verfolgen, ein tolles Gespräch geführt. Und dafür, das ist die Sendezeit, für die ich stehe. Aber nicht hau drauf. Und wenn du mich jetzt fragst, bei welchem Format ich nochmal mitmachen wollen würde, ich wurde ja von Bunny Jai, der Produktion, gecastet für so ein Iron Man in Neuseeland-Format als Sportler. Das war The Summit.
Ach ja.
Und dann haben die gesagt, du bist eigentlich dabei, aber viel zu schade von deinen O-Tönen und von allem und von deinem Unterhaltungswert. Wir wollen dich unbedingt bei KDS. Und dann sage ich, ich glaube, da bin ich nicht geeignet für, weil das mir zu toxisch geworden ist, weil bei Big Brother saßen wir 14 Tage auf dem Teppich, haben nette Gespräche geführt und ich habe das als Sieger der Herzen gewonnen und jetzt ist da so ein Toxik drin, ich glaube, dem Druck möchte ich mich gar nicht aussetzen. Doch, bitte mach da mit, wir nehmen dich nicht bei The Summit rein, weil ich wollte eigentlich als Top-Sportler bei The Summit mitmachen.
Ach, witzig.
Und so kam der Weg zu KDS und auf einmal stehe ich da im Finale und habe ultra viel Sendezeit entwickelt, aber genau so, ich habe mich nicht eindeutig anders verhalten.
Ja, und welches Format, weil du gerade schon selber quasi die Frage aufgebracht hast, welches Format würdest du noch mal oder würdest du machen? Was würdest du nicht ablehnen?
Meine Formate sind immer, genauso wie bei Let's Dance, habe ich gesagt, wenn ich damit mache, tanze ich mit einem Mann, aber nur als Erster. Dementsprechend ist Let's Dance gestrichen. Also ich bin nicht so der schwule Patrick Lindner, der dann mit Isabel Edwardson mitmacht, weil er länger nicht präsent war. Das ist nicht so mein Style. Ich mache die Sachen immer mit Statement, genauso wie Prominenten Obdachlos oder Secret Millionär. Und jetzt habe ich mit dem Rainer auch mal über Promis unter Palmen gesprochen, aber das ist jetzt, weil das ja schon wieder dann demnächst gedreht wird, das ist auch für mich so ein A-Liga-Format noch in der Bubble. Und Dann bleibt der Dschungel und den hatte ich mehrere Jahre Angst vor. Wegen den Ekelprüfungen, weil ich ganz klar auch im Reitstall, im Pferdestall vor Viehzeug, Spinnen, brutalste Phobie habe. Und dann habe ich immer Angst gehabt, dass ich sozusagen die schreiende Tunte der Nation bin, die völligst krächzend jeden Tag in die Ekelprüfung reingewählt wird. Und vor ein paar Jahren war der Dschungel ja auch noch eher entwürdigend. Und mittlerweile ist der ja eher, wenn man zum Beispiel meine gute Freundin Lilly Becker nimmt, rehabilitierend.
Mhm, ja.
Und deshalb hat sich das gedreht und deshalb bin ich aber auch, ich war immer so perfektionistisch. Ich habe mich ja psychologisch vorbereitet auf Big Brother. Hätte ich besser mal als für Villa der Versuchung auch gemacht. Habe mich psychologisch vorbereitet und da war ein Dealbreaker. Wenn ich ein Challenges gewinne, wie im wahren Leben, bin ich richtig zickig, sperre mich ins mein Büro ein, habe vielleicht auch mal eine Wutträne. Und da wusste ich, wenn mir das passiert bei Big Brother, denkt der Zuschauer, sag mal, der nimmt es jetzt aber ein bisschen zu ernst, ist doch nur eine Challenge, das ist doch eigentlich zum Kaputtlachen. Und so habe ich den Dschungel jetzt auch im Kopf. Und deshalb weiß ich, eigentlich wollen die doch, dass der Selfmade-Billionär sich mal auf die, ich sag jetzt mal, Fresse legt. Und wenn du so an die Spiele rangehst, heißt es ja auch nicht, wenn du nicht so viele Sterne holst, dass du nicht weiterkommst, sondern es geht ja um die Leidenschaft, um den Siegeswillen, dass du nicht aufgibst, dass du Gas gibst. Und so bin ich ja im richtigen Leben. Ich, am Ende mache ich immer den Sack zu. Und das, ich habe schon viele Schlachten in meinem Leben verloren, aber am Ende die Hauptschlacht nicht. Und das ist jetzt mal bei Villa der Versuchung passiert, aber vielleicht nicht für meine Reality-Karriere.
Okay, also was ich da raushöre ist, wir sehen dich Januar 2027 im Dschungel.
ich glaube, dass ich im Moment in der, ich sag mal, schwulen Zielgruppe, je nachdem wie der Cast passt, im Moment wieder vom Marktwert vielleicht auch mit Villa der Versuchung ein bisschen runtergerutscht bin. Und der ein oder andere, ich sag mal, Schwule oder Lesbe Zielgruppe vielleicht vor mir ist. Das muss man mal ein bisschen abwarten. Ich weiß nur eins, ich wäre niemals rausgeflogen, wenn es Zuschauervoting gegeben hätte. Weil
das glaub ich auch.
Immer hinter dem lieben Sympathieträger und sozusagen Opfer stehen. Je mehr die mich bei Big Brother nominiert haben im Haus, das war ja schon auch Mobbing da, Jens nominiert, ich denke so, ey, ich war doch ganz nach nett zu euch, was ist denn hier los? Jetzt wie jetzt auch, ja. Mhm. Und die Zuschauer brutalst angerufen für mich, ja. Und das wäre natürlich im Dschungel auch aus meiner Sicht meine Idee. Ich
wäre das
glaube,
für
dass
dich?
Ich im Dschungel schon liefern würde und richtig Gas geben würde. Und das hätte ich hier jetzt auch gemacht. Aber mir blieb dann halt nicht viel Chance.
Ja, da war es leider ein bisschen zu kurz. Wäre es denn für dich mal eine Taktik, mal als der böse Jens und nicht immer der nette Jens reinzugehen? Oder sagst du, nee, du willst dich nicht verstellen, das wäre nichts für dich? Vielleicht auch, weil du es nicht durchziehen kannst,
also
das ist ja auch
letztens,
immer so eine Frage.
Letztens hat mich Tara und Dennis besucht und dann hat mein Telefon klingelt und sage ich, das ist ein Mitarbeitergespräch, da muss ich kurz drangehen, das war Sales-Abteilung. Da habe ich kurz Jens Hilbert CEO gemacht, habe ich aufgelegt. Die Tara, das will ich mal im Fernsehen sehen von dir. Ich habe jetzt meinen Mitarbeiter ja nicht irgendwie fertig gemacht, aber ich war so Zahlen und Resultate und nur das Resultat zählt und bam, bam, bam und Quoten und bam, bam, bam und da bin ich schon straight. Ich bin nur, es gibt an sich natürlich auch einen zickigen Jens und einen emotionalen Jens und auch mal einen, der blöd ist zu seinem Uli. Aber in dem Format, nee, ich bin aber so ein richtiges, an sich Arschloch bin ich auch im normalen Leben aus meiner Sicht nicht, der den ganzen Tag streitsüchtig ist. Von daher kann ich auch gar nicht in meiner Position mit so vielen Filialen, ich kann nicht den ganzen Tag Brände entfachen. Da fliegt mir, da habe ich ja Mitarbeiterfluktuation und Kündigung und sonst, das bringt mir ja nicht weiter. Ich bin aber auch so jemand, ich habe schon mal gegen die Bild-Zeitung einen Rechtsstreit geführt. Hab den gewonnen, dann musste ja eigentlich eine Gegendarstellung her und dann habe ich angerufen und habe gesagt, Gegendarstellung will ich nicht, die ist uncool für euch und so, wird nur ein altes Thema wieder aufgefrischt, könnt ihr mich mal bei der Ein Herz für Kindergala in Reihe 3 setzen.
Okay, und das haben sie gemacht.
Ich spende auch meine Gage von Big Brother 100 Mille und das haben die gemacht und das ist eher mein Weg, Konflikte zu lösen, sage ich mal frech, ja. Und damit bin ich weit gekommen in meinem Leben, von daher, jetzt labere ich dich mittlerweile ein bisschen zu lange zu, merke ich gerade. Was war nochmal die konkrete
Frage? Alles gut.
Frage?
Ich springe zur nächsten Frage. Und zwar, du bist aus der Villa dann raus. Wir konnten das als Zuschauer nicht mehr sehen. Wir fragen uns aber, was passiert danach? Also wo gehst du hin? Du hast gerade gesagt, die Personen, die dann hinterher rausfliegen, irgendwann melden sich dann bei dir. Bist du dann noch vor Ort oder fliegst du wieder zurück nach Deutschland?
Ich saß...
Oder darfst du darüber gar nicht sprechen?
Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, das ist jetzt unkritisch.
Ich glaube schon, ne? Ja.
Also die, ich gehe dann nochmal theoretisch eine halbe, dreiviertel Stunde in ein Interview. Mhm. Mit wie fühlst du dich jetzt und so weiter und so fort und bla bla bla. Dann verabschiedet sich kurz die Produktion, die wir ja an den Nominierungen sind, da ja 100 Leute hinten dran, die ganzen Executives und so weiter, da geht es ja um was, da ist auch die Schalte zu Deutschland und welchen O-Ton brauchen wir noch und so weiter, es sind alle Bilder im Kasten mit Verona, da habe ich auch noch kurz Verona getroffen und dann ist mein Hotel 5 Kilometer weit weg gewesen, da stand dann auch tatsächlich was zu essen, weil alle Restaurants geschlossen waren, hat die Produktion für mich vorbereitet.
Das ist ja nett.
Haben die mich aber schon 6 Stunden später, saß ich schon im Flieger, aber das war auch, weil ich das so wollte, weil ich 18 Stunden später in der Firma an meinem Laptop saß.
Okay, also du hast dir nicht noch ein paar Tage irgendwie Urlaub gegönnt oder was dran gehangen.
Ich bin gar nicht der Urlaubstyp und in Thailand war ich sowieso, also da durch KDS einmal, ich war noch nie in Thailand und bin jetzt auch nicht so, ach, ich hänge mal noch ein paar Tage dran, zum Beispiel Diana Palaske, die ist dort geblieben, glaube ich, und die ist bis jetzt sozusagen da. Also das, also die ist so ein bisschen, die hat ja auch gar keine eigene Wohnung.
Ah, das wusste ich nicht.
Die ist so eine Art Nomadin.
Okay, naja gut, dann kann sie ja noch ein bisschen bleiben. Du weißt mit Sicherheit ja, wer gewinnt.
Ja.
Darfst du uns jetzt ja nicht sagen.
Hätten wir die höchste Einschaltquote für unseren Cast und ich wäre Persona non grata und auf der Blackliste. Ich glaube, dann müsste ich die Gage wieder zurückzahlen. Das lasse ich dir lieber mal.
Das wollen wir nicht. Nee. Ich stelle deswegen die Frage so auch gar nicht, weil ich weiß, dass das nicht funktioniert. Aber jetzt nur, wenn du mal die erste Folge oder so die ersten 2-3 Tage betrachtest, du hast vorhin schon gesagt, ja, es gibt Allianzen, da sprechen sich Leute ab. Wer hatte so vielleicht auch vor Ort dann so das für dich das Potenzial, das Ding zu gewinnen?
Also solche Formate, weiß ich aus eigener Erfahrung, gewinnt man natürlich auch mit ein bisschen Glück, weil man in den Challenges, wenn man sich saved und ist auf der Abschussliste, automatisch weiterkommt. Mhm. Solche Formate gewinnen im Grunde immer Heldenreisentypen, mhm. die nicht auf dem Schirm waren, die überraschend sind in der Reality-Bubble und die neu sind. Und so habe ich Big Brother gewonnen und so war ich auch letztes Jahr bei KDS bis zum Schluss dabei, weil mich keiner auf dem Schirm hatte und erstmal nicht als Konkurrent gesehen hat, weil so der Nette. Und auf einmal, und das ist eigentlich die Regel, diese Elsas dieser Welt machen am meisten Gossip und Quote in Form von Polarisieren, sind aber, ob mit Zuschauervoting oder auch intern, irgendwann kippt das.
Ja.
Und dann fliegen die raus, dann schreien die noch die Gegend zu, haben aber dann genug Sendezeit für ihr TikTok-Account und für das Folgeformat. Und das ist dann das Thema. Ob die dann jemals für Chanel Testimonial werden, lässt sich dahingestellt, weil ich bin natürlich gerne auch wieder beim Tribute to Bambi eingeladen und nicht zwingend auf dem roten Teppich der Reality Awards. Ja, und so muss man da überlegen, wie man seine Karriere gestaltet. Aber in der Regel gewinnt sowas jemand wie eine Heldenreise, was ich mir letztes Jahr zum Beispiel auch für einen Jan gewünscht hätte bei KDS, aber der hat es dann nicht so gut gewuppt bekommen.
Ja, das stimmt. Okay, wir kommen so zum Ende der Aufnahme. Was unsere Hörerinnen natürlich immer sehr interessiert, ist nochmal irgendwie so ein Backstage-Gossip. Was ist passiert, was man nicht gesehen hat? Oder du hast jetzt gerade schon relativ viel erzählt, aber gibt es noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest?
Ich habe eigentlich schon ziemlich um Kopf und Kragen gequatscht.
Nee, das finden wir gut.
Es ist echt schwierig gerade, mal so ein richtig krasses Highlight, weil wenn ich jetzt im Nachgang mit Jenny telefoniere, da müsstet ihr eigentlich die Kamera draufhalten oder als ich jetzt mit Franzi telefoniert habe. Also was klar ist, ist, dass das Format tatsächlich nicht genutzt wurde. Und im Grunde ist mir es eigentlich klar, dass da nach der dritten, vierten Show eigentlich die 250 schon weg sind. Mhm. Und was ich schade finde, ist zum Beispiel, dass wir das eigentlich auch nicht gut repräsentieren. Aber wer da jetzt, also wo es nochmal, glaube ich, richtig Beef gibt jetzt in Kürze, ist tatsächlich mit der Elsa. Und das wird auch sehr überraschend, kann ich schon mal sagen, wann und in welcher Sendung und mit welchem Thema sie geht. Das finde ich interessant. Aber in der Zukunft auch, also die muss durch die Decke knallen, diese Staffel. Und ich glaube, die könnte sogar den Dschungel überholen. Aber jetzt den richtigen Gossip so, oh, ihr müsst dranbleiben, weil, ey, da ist so viel passiert. Wenn ich das jetzt schon alles so Revue passieren lasse, was da die nächsten Sendungen noch passiert, das ist abnormal. Und ich wäre so gern live als Zuschauer auf der Couch dabei gewesen, wenn die sich alle die Köpfe eingeschlagen hätten.
Okay, also ich würde sagen, das macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Ich glaube, wer das hört, der guckt auf jeden Fall die nächsten Folgen. Klingt gut, ja.
Jetzt mal eine Frage an dich, Annika. Also erstmal danke für das schöne Interview. Ich hatte dich ja gebeten, mich so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Wie würdest du denn sagen, wie unser Podcast verlaufen ist?
Also ich glaube, sehr interessant, weil, ich sag mal so, du jetzt schon ordentlich aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Und dadurch, dass du jetzt auch in der ersten Folge nicht so viel zu sehen warst, uns aber die Hintergrundinfos mitgegeben hast, ist das für die Hörerin und auch für mich immer sehr interessant. Ja.
Was meinst du damit? Muss ich meinen Medienanwalt schon mal in Wallung bringen oder geht das halbwegs, was
ich hier Ich glaube nicht. Quatsch, also das mit der Gage, das kann ich nicht einschätzen, ob du sagen darfst oder nicht. Du hast nicht verraten, wer gewinnt. Dafür hast du aber die nächsten Folgen ordentlich angeteasert. Also ich glaube, check, Job done.
Dann sage ich danke für dein Vertrauen und für die Möglichkeit.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir total viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, wenn wir dich dann doch nochmal in dem einen oder anderen Format sehen. Ich würde sagen, nächstes Jahr im Dschungel.
Das würde mich freuen.
Bis dann, mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.